der Gnadenbund erfüllt. Das ist das Thema dieses letzten Vortrages in der Konferenz zu dem Thema mit Gott im Bund. Das Thema dieser Predigt, die ich jetzt halten möchte. Ja, es wird eine Predigt, weil wir jetzt im Gottesdienst sind, also anders als die Bibelarbeiten oder Vorträge, die wir jetzt in den letzten anderthalb Tagen gehört haben, wo wir 20 und mehr Bibelstellen zusammengetragen haben, um ein Thema möglichst klar von der Schrift her zu erleuchten. Deswegen habe ich versucht, auch eine Bibelstelle zu finden, die möglichst viel zu diesem Thema zu sagen hat. Es gibt eine Menge von Bibelstellen. Wir hätten Jesaja 35, wie gerade aus der Schriftlesung nehmen können, um zu diesem Thema eine Menge zu sagen, der Gnadenbund Gottes erfüllt. Die Propheten sprechen davon, wie Gott seinen Gnadenbund im Messias, in Jesus Christus, zur Fülle, zur Erfüllung bringen wird. Und wie dieser Weg, der in Jesaja 35 beschrieben wird, wie er zu einem Ziel führt und wie alles zusammengeführt wird in Christus. Ich habe einen Text genommen aus dem 2. Thessalonicher Brief. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, die Verse 13 bis 16 möchte ich euch mit euch lesen. Wer eine Bibel hat, kann das mit aufschlagen. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, ab Vers 13. Hier schreibt Paulus an die Gemeinde Jesu in Thessalonich und damit an uns. Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat, zur Rettung in Heiligung des Geistes und dem Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Er selber aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort. Ich habe diesen Text gewählt, weil er einmal einen Bogen spannt, der zu dieser ganzen Konferenz passt. Wir haben am Anfang gesagt, wir möchten einen Bogen spannen zu diesem Thema des Gnadenbundes Gottes, wie er von vor der Schöpfung beschlossen wurde und dann durch die Zeiten fortlaufend geoffenbart wurde, durch die Zeit des Alten Testamentes, dann eingesetzt wurde durch Jesus Christus und dann bis dahin, dass er wieder in der Ewigkeit mündet, wo er vollkommen erfüllt wird, wo alle Verheißungen in Jesus Christus schließlich wirklich das Ja und das Amen sein werden. In diesem Text, den wir gelesen haben, ist eine Erinnerung an den ewigen Bund der Erlösung, über den ich am Freitagabend gesprochen habe. Dieser Bund der Erlösung, wenn ihr Vers 13 noch einmal anschaut, wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat, zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Eine Erinnerung an diesen ewigen Bund der Erlösung, von Anfang an, und an anderer Stelle, wie wir gelesen haben, heißt es, vor Grundlegung der Welt, hat Gott diesen Beschluss gefasst, hat Gott in der Dreieinigkeit Gottes, der Vater mit dem Sohn, in der Gemeinschaft des Geistes, beschlossen, eine unüberschaubare Menge von Sündern zu erretten durch das Werk des Sohnes. Gott hat euch von Anfang an erwählt zur Rettung, schreibt er an die Erlösten in der Gemeinde. Das ist das Wort, das wir heute auch für uns nehmen dürfen. Jeder, der zur Gemeinde Jesu gehört, der errettet ist durch den Glauben an Jesus. Paulus erinnert uns an diesen Bund der Erlösung. Und wir haben viele Bibelstellen gelesen, Johannes 6, ab Vers 39 zum Beispiel. Das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, sagt Jesus, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag. Da wird die Erfüllung sein, am jüngsten Tag. Jesus wird alle auferwecken. Er wird nichts verlieren von all denen, die Gott von Ewigkeit her erwählt hat. Alle, die an den Sohn Gottes, an Jesus Christus glauben, werden nicht verloren gehen. Jeder wird auferweckt werden am jüngsten Tag und ewiges Leben haben. Ich darf fragen, bist du dabei? Wirst du dabei sein? Manche von den Kindern an der Stelle auch zuhören? Ihr seid alt genug, um dieses Wort zu hören, dass Jesus gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Glaubt an den Herrn Jesus Christus. Gebt ihm euer ganzes Leben, lebt nicht ohne ihn. Tut Buße über eure Sünden, glaubt an Jesus. Das ist der Heiland, der gekommen ist, den Gott gegeben hat, um jeden Einzelnen zu erretten, der an ihn glaubt, allein aus Gnaden. Hier ist der Weg, von dem der Prophet Jesaja gesprochen hat, der ewige Weg, auf dem keiner irre gehen kann. Glaube an Jesus, es ist der einzige Weg. Jesus konnte sagen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Glaube an ihn. Gott hat das von Ewigkeit her beschlossen. Und was er beschlossen hat, das wird er sicherlich erreichen und erfüllen. Darin ist unsere Sicherheit, die Sicherheit der Gläubigen gegründet. Nicht, dass wir darauf vertrauen, dass wir bestimmt treu sein werden und durchhalten werden, sondern darin, dass es ein Gnadenbund ist, der nicht von uns abhängt. Wenn er irgendwo von uns abhängen würde, von unserer Demut, von unserer Liebe, was auch immer, wir würden sicherlich zugrunde gehen. Aber es hängt alles an Jesus Christus. So, hier ist in diesem Text ist eine Erinnerung an den ewigen Erlösungsbund, den Gott geschlossen hat. Aber hier ist auch eine Erinnerung an den Gnadenbund. Wenn wir die nächsten zwei Verse lesen, da spricht Paulus oder schreibt er weiter, wozu er euch auch berufen hat. Durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen fest und so weiter. Hier spricht er da über das, was jetzt in dieser Zeit geschieht. Er hat euch jetzt in dieser Zeit berufen. Wenn wir Einzelne fragen würden, die errettet sind, jeder könnte ein Zeugnis davon ablegen, wie Gott ihn persönlich berufen hat, jetzt in dieser Zeit. Ja, der Ratschluss, der Beschluss Gottes war von Ewigkeit her. Aber jetzt in dieser Zeit wird der Gnadenbund immer weiter verwirklicht, indem die alle Erwählten auf der ganzen Welt zusammengesammelt werden. Und Paulus erinnert sie daran, ihr seid nicht gerettet, weil ihr irgendwie besser wart als andere. Ihr seid nicht errettet, weil ihr Gott heftig gesucht habt, von euch aus, weil ihr intelligenter wart als andere oder weil ihr halt eine Entscheidung für Jesus getroffen habt schließlich, euer Ja gegeben habt zu dem Werk, das Gott schon getan hat. Nein, nicht errettet, weil ihr irgendwelche guten Werke vorzuweisen habt. Die eigentliche Ursache, der tiefste Grund unserer Erlösung ist der, dass Gott uns in dieser Zeit berufen hat, um das, was Christus vollbracht hat, in uns anzuwenden, so wie es von Ewigkeit her beschlossen hat. Damit erinnert Paulus an den Bund der Gnade. Jesus hat den Gnadenbund erfüllt, der schon in 1. Mose 3, Vers 15 angekündigt wurde und dann durch alle Propheten des Alten Testamentes angekündigt wurde. Er hat ihn eingesetzt und mit seinem Blut geschlossen. Wir haben das heute Morgen auch gelesen, kam im Vortrag von Peter vor über das Abendmahl, wo Jesus spricht in Matthäus 26, als er das Abendmahl einsetzt. Dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Und Jesus sagt, ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, in dem Reich meines Vaters. Und ich dachte vorhin so bei dem Vortrag auch, das ist auch eine Stelle, wo etwas von der Erfüllung des Gnadenbundes so deutlich wird. Als Erlöste sind wir jetzt in dieser Zeit in einem seltsamen Zustand, der im Abendmahl auch sehr deutlich wird. Wir sind in einem Zustand, wo wir etwas sind, aber noch nicht vollendet sind. Wir sind schon in diese Stellung gebracht, aber noch nicht vollendet. Und wir schauen hin auf die Vollendung. Wir sind durch die Wiedergeburt in eine Stellung in Verbindung mit der Ewigkeit gebracht. Wir sind neugeboren zu Kindern Gottes. Und im Abendmahl schauen wir zurück auf das, wo Jesus den Bund der Gnade eingesetzt hat. Wir feiern es jetzt in dieser Zeit. Und Jesus sagt hier aber auch, wir erinnern uns daran, es wird ein Zeitpunkt kommen, wo wir es neu feiern mit ihm, mit unserem Heiland, wo dann alles erfüllt sein wird, was verheißen ist. So, das Abendmahl, wenn wir es feiern, ist nicht nur ein Blick nach zurück. Es ist eine Erfahrung, jetzt ist Gott unter uns, unser Gott. Und es ist eine Erinnerung daran, wir schauen voraus auf die Wiederkunft des Herrn. Jesus sagt, ich werde es nicht wieder davon trinken, bis ich es trinke. Wie heißt es? Ich will es lesen. Ich werde nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Dann werden wir das Hochzeitsmahl des Lammes feiern, werden es neu trinken im Reich des Vaters. Dann wird dieser Gnadenbund zur Fülle gebracht sein. Wir schauen voraus. Und wenn wir das Abendmahl in unserer Gemeinde feiern, ich schließe es oft gerne ab mit diesen Worten, die wir auch in 1. Korinther 11 finden, wo es heißt, ihr tut das zur Erinnerung daran, bis der Herr kommt. Das ist der Gedanke hier, den Jesus selbst auch sagt, bis der Herr wiederkommt. So können wir das Abendmahl oft auch abschließen mit den Worten, Maranatha, Herr, komme bald. Wir erinnern uns an diese Verheißung, die du gegeben hast, du kommst bald. Aber Jesus hat das verheißen und er hat es erfüllt. Als er gesagt hat, dies ist das Blut des neuen Bundes. Der Gnadenbund wurde eingesetzt. Und er hat für uns alle Segnungen dieses Gnadenbundes erworben. Und jetzt in dieser Zeit beruft er durch seinen Heiligen Geist seine Erwählten, um ihnen diese Segnungen zuzueignen. Nun, aber wozu beruft er uns? Was ist die Erfüllung des Gnadenbundes? Vers 14, noch einmal in der zweiten Hälfte, achte darauf. Wozu er auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Dazu hat er uns berufen. Und hier in diesen wenigen Worten ist in eine kleine Nussschale sozusagen, das, was es bedeutet, dass der Gnadenbund erfüllt ist. Wozu hat Gott diesen Bund gegeben? Wozu hat er uns berufen? Was wird am Ende stehen, wenn er alles erfüllt hat? Das ist die Erfüllung des Gnadenbundes, die Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Und spätestens hier müssen wir vor Ehrfurcht innerlich stillstehen, die Knie anbeten, beugen und die Schuhe abnehmen, denn da betreten wir heiligen Boden, allerheiligsten Boden. Die Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. In ganz knappen Worten fasst Paulus das hier so zusammen, was uns im Gnadenbund verheißen ist. Und ohne dass ich es voll ausschöpfen kann, lasst uns unter drei Unterpunkten, die ich hier machen möchte, das Bedenken, was das bedeutet, was es mit einschließt. Um es recht zu bedenken, müssen wir noch einmal einen Augenblick zurückdenken. Wer waren wir? Wer waren wir? Jeder von uns, der hier sitzt, egal ob er errettet ist oder nicht, wir alle sind geboren als Kinder Adams. Und die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass es bedeutet, dass wir, da er das Haupt und der Repräsentant der Menschheit war, dass wir geboren sind in Sünden, dass wir tot waren in unseren Sünden, verloren, dass wir geboren wurden als Feinde Gottes, dass wir unter dem Bund der Werke waren, den Adam gebrochen hat, aber der damit nicht aufgehoben war, sondern unter dem jeder Mensch seither ist, verpflichtet, das Gesetz Gottes vollkommen zu halten, was wir niemals tun können und deswegen verloren und tot sind in unseren Sünden von Geburt, von Empfängnis an. Wir waren schuldig, das Gesetz zu halten, und doch übertreten wir es ständig, sind fern von Gott, Feinde Gottes. Und mit all unserer Kraft, solange wir natürliche Menschen waren, mit all unserer Kraft sind wir hingeeilt auf den Abgrund der Hölle, der uns für die Ewigkeit hätte verschlingen müssen, wo wir ewige Qualen, wo wir immer weiter die Frucht unserer Sünde ernten würden, wenn nicht Gott in seiner Gnade eingreift, um uns von diesem Pfad der Heillosigkeit wegzureißen. Das waren wir. Und das ist jetzt noch jeder hier, der nicht von seinen Sünden errettet ist, durch Glauben an Jesus. Ihr müsst das bedenken. Das ist der Fluch, unter dem jeder Einzelne noch steht, der nicht an Jesus glaubt. Hineilend auf den Abgrund der Hölle. Aber es muss nicht so bleiben. Heute ist immer noch ein Tag der Gnade. Heute kannst du immer noch umkehren. Heute kannst du immer noch Gott anrufen um Vergebung deiner Sünden und zu Christus umkehren und ihn ergreifen und in ihm das Heil. Komm zu Jesus, glaub an ihn, dann wirst du errettet. Dann bist du nicht mehr unter diesem Bund der Werke, sondern dann kommst du in diesen Bund der Gnade und wirst errettet allein aus Gnade. Dennoch, alle, die wir hier sitzen, von Natur aus sind wir Nachkommen Adams und waren verloren und tot in unseren Sünden. Wir waren ohne Hoffnung in der Welt. Wir mussten mit Sicherheit erwarten, dass wir in dieser Zeit vielfältig unter den Folgen der Sünde leiden müssen und dass wir im Augenblick unseres Sterbens ereilt werden von der gerechten Strafe Gottes. Aber dann wurden wir berufen durch das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus. Von unserem Herrn Jesus Christus. Wer ist dieser Herr Jesus Christus, von dem Paulus in diesem Zusammenhang spricht? Er ist der Repräsentant des Gnadenbundes. Das heißt, er ist unser Haupt, das Haupt aller derer, die zu ihm kommen im Glauben. Das Haupt all derer, die ihm aus Gnaden errettet werden. Er ist der letzte Adam. Sobald wir geboren, wiedergeboren werden aus Gnaden, gehören wir nicht mehr zum ersten Adam, sondern wir gehören zu dem letzten Adam. Wir haben in Jesus einen Stellvertreter, nicht wie der erste Adam, der uns in Sünde bringt und in den Tod, sondern der letzte Adam, der uns errettet vom Tod, der uns zur Herrlichkeit bringt. Denn er hat für uns den Fluch getragen, unter den der Werkebund uns gebracht hat. Er ist der Einzige, der diesen Fluch getragen hat. Deswegen ist er der einzige Erlöser, den es geben kann. Kein anderer in der Geschichte der Menschheit war da, der diesen Fluch von uns nehmen kann. Zu Jesus musst du dich bekehren, nicht zu irgendeinem anderen, der von sich behauptet, er könnte das Heil bringen. Er ist der Einzige, der am Kreuz den Fluch getragen hat. Den Zorn Gottes. Ich bin nur deswegen frei geworden von diesem Fluch, weil ich durch Gottes Gnade an diesen Stellvertreter glaube, an Jesus Christus. Er ist der Mensch. Der Mensch, der von Gott gesalbt wurde, um einen besseren Bund einzuweihen. Das wird ausdrücklich im Hebräerbrief gelehrt. Wir hatten an diesem Wochenende wenig Zeit, wirklich darauf einzugehen. Der Hebräerbrief, er zeigt deutlich, dass Christus einen besseren Bund gebracht hat. Wenn ihr den Hebräerbrief lest, achtet auf verschiedene Schlüsselwörter. Eines davon ist besser. Jesus, er hat es besser gemacht. Hebräer 10, Abvers 4. Unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Darum spricht er, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Opfergaben hast du nicht gewollt. Einen Leib hast du mir bereitet. Einen Leib hast du mir bereitet. Und darüber rede ich jetzt, wenn ich in diesem Zusammenhang davon spreche, wer ist Jesus Christus? Es geht darum, dass Gott ihm einen Leib bereitet hat. Als der Sohn Gottes in diese Welt kam, Da kam er in einem Leib, den Gott, der Vater, ihm bereitet hatte, damit er in diesem Leib in allem uns gleich war, außer in der Sünde, in diesem Leib vollkommen gehorsam lebte und all die Forderungen des Gesetzes Gottes erfüllte und in diesem Leib hinging zum Kreuz, den Fluch an unserer Stelle zu tragen und dadurch den Gnadenbund aufzurichten, dadurch eine Erlösung aus Gnaden möglich zu machen. Er musste einen Leib erhalten. Und wieder, wir sehen an dieser Stelle, was Jesus tat. Es war von Vorgrundlegung der Welt geplant von Gott. Der Sohn kommt in die Welt, er wird Mensch. Und er wusste schon vorher, es steht schon vorher geschrieben, einen Leib hast du mir bereitet. Wie konnte er das wissen? Es war schon vorher festgelegt im Bund der Erlösung. Gott hat von Ewigkeit her beschlossen, dass der Sohn einen Leib bekommen sollte, dass er Mensch werden sollte. Das war der Weg der Erlösung. Jesus musste Mensch werden, um stellvertretend für alle erwählten Kinder Adams durch seinen Gehorsam die Gerechtigkeit Gottes zu erwerben, durch sein Leiden und Sterben den Fluch und Zorn Gottes zu tragen. Dafür hat Gott ihm einen Leib bereitet. Und diese Schriftstelle, die wir gelesen haben, das Opfer dieses Leibes, Jesu Christi, ist besser als Brandopfer und Sündopfer. Das Opfer dieses Leibes allein konnte uns für alle Mal, ein für alle Mal heiligen. Am Ende von Hebräer 10, Vers 10 heißt es, in diesem Willen, in Gottes Willen, sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und das bringt uns dahin, darüber zu sprechen, was Paulus meint in dieser Schriftstelle, wenn er sagt, wir sind berufen zur Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Darum habe ich so ein bisschen ausgeholt. Wir sind berufen zur Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Als Kinder Adams hatten wir die Herrlichkeit Gottes verloren. Römer 3, Vers 22 und 23, diese bekannte Stelle. Es ist kein Unterschied. Jeder einzelne von uns, jeder einzelne Mensch, der über diese Erde geht, es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist es, was Adam durch seinen Ungehorsam verloren hat, die Herrlichkeit Gottes. Das ist, was er hätte erlangen sollen und können, als vollkommen geschaffenes Geschöpf, aber was er verloren hat und in ihm, wir alle, die ganze Menschheit, die Herrlichkeit Gottes. Und das ist, worin kein Unterschied besteht unter allen Menschen. Wir alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren durch unsere Sünde. Wenn Adam gehorsam gewesen wäre, heißt es, wäre er dann geworden wie Gott? Wenn hier die Rede davon ist, dass er die Herrlichkeit Gottes verloren hat, wäre er geworden wie Gott, so herrlich? Wir wissen, dass das nicht der Fall ist. Das war gerade die Versuchung des Teufels. Ihr werdet sein wie Gott. Welche Herrlichkeit hat Adam nicht erlangt? Und welche erlangt der verlorene Sünder nicht? Aber welche erlangen wir durch Gnade? Die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Adam war der Erstgeborene Gottes. Wenn ihr den Stammbaum Jesu lest in Lukas 3, da geht der Stammbaum Jesu zurück bis Adam und dann heißt es, er war Gottes. Er war der Erstgeborene Gottes. Der erste Sohn Gottes mit einem Leib. Und damit war er das Haupt und der Repräsentant aller Menschen nach ihm. Jesus ist der Erstgeborene Gottes in einem viel tieferen Sinn. Und er ist das Haupt und der Repräsentant aller Erwählten Gottes. Deswegen gehen alle verworfenen Menschen zugrunde im Bild ihres Bundeshauptes Adam in der Stellung von Sündern. Deswegen werden alle Erretteten alle Erwählten errettet, weil sie das Bild ihres Bundeshauptes, Jesus Christus, tragen. Das ist die Herrlichkeit Jesu Christi. Römer 8, Vers 29. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Seht, hier wird Jesus zu einem Erstgeborenen in einem anderen Sinn, als er es von Ewigkeit her war. Das ist ein großes Geheimnis. Jesus, der ewige Sohn Gottes, von Ewigkeit her. Aber hier spricht Paulus davon, dass er etwas wurde, damit, was er nicht war von Ewigkeit her. Gott hat ihn, hat uns ausersehen, dass wir dem Bild des Sohnes Gottes gleich sein sollen, damit er, Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und das sind wir. Und das ist keine Kleinigkeit, das ist die Herrlichkeit Jesu Christi. Seinem Bild gleich zu sein. Nicht Gott zu sein in seinen nicht Gott gleich zu sein in seinen göttlichen Eigenschaften, sondern dem Bild unseres Herrn Jesus Christus gleich zu sein. Dem Bild des verherrlichten Menschen Jesus Christus gleich zu sein. Das ist die Erfüllung des Gnadenbundes. Adam sollte das erreichen. Er sollte durch Gehorsam dahin kommen, dass er die Herrlichkeit erreicht. Im Bilde Gottes war er geschaffen und er sollte die Erde füllen mit Menschen, die nach diesem Bild Gottes, nach ihm, im Bilde Gottes auf dieser Erde wandeln und darüber herrschen. Dass die Erde bedeckt sei mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, wie die Wasser den Meeresboden bedingen. Er hat es nicht erreicht. Aber nun Christus, der letzte Adam. Er hat Brüder, wie Römer 8 das sagt. Er hat sich Menschen errettet, die in seinem Bild verherrlicht werden. Wir werden in Ewigkeit das Bild Jesu Christi tragen. Das heißt, wir werden sein, wie er ist, als Mensch, in vollkommener Weise sündlos in der Ewigkeit. Das sind wir jetzt noch nicht. Aber die Herrlichkeit Jesu Christi, das ist das Ziel, wozu wir berufen sind. Und das ist die Erfüllung des Gnadenbundes auf einen Punkt gebracht. Und das will ich gleich noch etwas entfalten. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon darüber nachgedacht aber habt. Das ist, worauf Johannes der Täufer schaut, wenn er in Johannes 1 sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und wenn er sagt, siehe, das ist nicht einfach so, wie wenn wir sagen, laufen durch den Supermarkt und da sagen, ach, siehe da, der Herr so und so kommt. Er sagt, halt, lass mal alles andere beiseite und achte auf diesen einen Punkt, das Lamm Gottes. Hier ist die Erfüllung dessen, was Gott von Anfang an verheißen hat. Hier kommt derjenige, der letzte Adam, der wird das alles erfüllen, was verheißen ist. Er wird die Sünde der Welt tragen. Und manchmal denkt man darüber nach, was heißt das, die Sünde der Welt? Ist das die Sünde von jedem einzelnen Menschen? Offensichtlich nicht. Aber er ist der Repräsentant dieses neuen Bundes. So wie Adam der Repräsentant der ganzen Welt war, aller Menschen, so ist Jesus der Repräsentant der ganzen Welt. Aus allen Völkern werden die Erwählten Gottes gesammelt und werden errettet. Und am Ende, wenn der Gnadenbund erfüllt wird, wird es einen neuen Himmel, eine neue Erde geben. Und diese neue Erde wird erfüllt sein, eine Welt sein, die ganz erfüllt ist mit solchen, die das Bild Jesu Christi tragen. Die anderen werden woanders sein. Hier ist die Hoffnung Israels, sagt Johannes der Täufer. Hier ist die Erfüllung der Verheißung Gottes. Die Erfüllung der Verheißung der Bünde Gottes.
Gott wurde Mensch. Er hat einen Leib angenommen, damit er gehorsam sein kann, damit er leidet, damit er einen fürchterlichen Tod am Kreuz stirbt. Und was war das Fürchterlichste an diesem Tod? Der schlimmste Schlag war der Schlag der Gerechtigkeit. Der Zorn Gottes am Kreuz. Die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Das war es, was den heiligen Menschen und ewigen Sohn Gottes am meisten getroffen haben muss. Und doch am Ende am Kreuz konnte er ausrufen, es ist vollbracht. Er hat den Fluch getragen, den wir aufgrund des Werkebundes verdient haben. Er hat die Verdammnis völlig getragen, die wir verdient hatten. Es blieb nichts mehr übrig, was für das Heil der Erwählten zu leiden wäre. Die Gerechtigkeit Gottes ist erfüllt. Aber auch hier sehen wir diese Spannung. Auf der einen Seite, es ist erfüllt und die vollkommene Erfüllung steht noch aus, wie vorhin beim Abendmahl angesprochen, wenn der Herr wiederkommt, dann wird es in vollkommener Weise erfüllt. Dennoch dort am Kreuz konnte er schon ausrufen, es ist vollbracht. Und dann ergibt seinen Leib hin und der Mensch Jesus, er wird ins Grab gelegt. Der Leib, den Gott ihm bereitet hat, wurde geopfert, aber dann steht er von den Toten auf. Und dann kommt die Erhöhung. Und dann kommt die Herrlichkeit. Er steht auf mit diesem Leib, den Gott ihm bereitet hat. Und in diesem Leib, den Gott ihm bereitet hat, erscheint er den Jüngern noch 40 Tage lang. Und in diesem Leib, den Gott ihm bereitet hat, fährt er auf in den Himmel, in die Herrlichkeit und setzt sich zur Rechten des Thrones Gottes. Und seither sitzt zur Rechten des Thrones Gottes, zur Rechten der Majestät, sitzt auf dem Thron Gottes der Mensch Jesus Christus. Als Jesus Mensch wurde, hat er nicht aufgegeben, was er von Ewigkeit her war. Er war immer Gott. Aber er wurde etwas, was er vorher noch nicht war. Er wurde Mensch. Und als er aufgefahren ist, entstand etwas, was vorher noch nicht da war. Es saß noch nicht ein Mensch, ein Repräsentant der Menschen, aller Erwählten Gottes, auf dem Thron Gottes zu Rechten der Majestät. Er ist leiblich auferstanden. Und darum schreibt Paulus hier nicht von der Herrlichkeit Gottes, wenn er sagt, ihr seid berufen zur Herrlichkeit, sondern er schreibt zur Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Er ist als Mensch verherrlicht, weil er der letzte Adam ist, der den Auftrag erfüllt hat, die Verheißung, die schon gleich nach dem Sündenfall Gott gegeben hat. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen, spricht Gott zum Satan. Der Same der Frau hat jetzt der Schlange den Kopf zermalmt. Und wieder, wie das so eigentümlich in dem Gnadenbund ist, es ist erfüllt, aber die vollkommene Erfüllung wird eintreten, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Er hat es vollbracht. Ja, der Satan hat ihm in die Ferse gestochen, aber der Sieg ist ein für alle Mal endgültig errungen. Das Lamm Gottes hat überwunden, es hat die Sünde der Welt getragen, somit alle Forderungen des Gnadenbundes erfüllt. Und nun wird er erhöht und der Sohn Gottes geht als Mensch, als Erstgeboren unter vielen Brüdern in die Herrlichkeit Gottes ein. Und zu dieser Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus sind wir berufen. Und als letztes, was sind wir und was werden wir sein? Auch durch diese Frage deute ich so diesen Zwiespalt, in dem wir als Kinder Gottes stehen, an. Wir sind etwas unveränderlich, unwiderruflich, sind wir durch die Wiedergeburt, durch das Werk Jesu in eine Stellung von Gerechten gebracht. Und dennoch, was werden wir sein? Es wird in einer unaussprechlichen Weise sich noch vollkommen erfüllen, was wir sein werden. Zwei oder drei Antworten. Was sind wir? Was werden wir sein? Die vollkommene Erfüllung des Gnadenbundes. Wir sind Kinder Gottes und wir werden es sein in aller Ewigkeit. Der Vers, den ich vorhin gelesen habe, wir sind Brüder Jesu. Römer 8, 29. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Hebräer 2, Vers 11 bis 13. Er schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen, indem er spricht, kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen und wiederum ich will mein Vertrauen auf ihn setzen und wiederum siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Hier zitiert der Schreiber des Hebräerbriefes einige alttestamentlichen Stellen, Verheißungen auf diesen Gnadenbund und er legt es aus auf unseren Herrn Jesus Christus. Es gibt uns nebenbei bemerkt ein Prinzip für die Auslegung, wenn wir die Bünde Gottes verstehen wollen. Wir tun es aus der Sicht des Neuen Testamentes. Der einzig unfehlbare Ausleger der Schrift ist der Autor, der Heilige Geist, der das Neue Testament uns geoffenbart hat, damit wir all die Verheißungen des Alten Testamentes im Lichte des Neuen Testamentes recht verstehen können und sehen können, alles weist hin auf den einen, auf Jesus Christus. In dieser Weise zitiert er hier das Alte Testament und legt es auf Jesus aus. Siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Aber wenn wir diese Bibelstelle lesen, lest ihr sie jetzt nach diesem Wochenende oder am Ende dieses Wochenendes nicht mit anderen Augen als vorher, mit etwas mehr Verständnis, mit dem Hintergrund über Bundestheologie, die wir gegeben haben. Wenn Jesus sagt, siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat, denkt ihr an einen Bund der Erlösung, wo Gott vor Grundlegung der Welt beschlossen hat, seinem Sohn Kinder zu geben, Nachkommen? Ist nicht ein Werk der Zeit. Der Gnadenbund ist erfüllt. Wer sind diese Kinder? Es sind die, die vor Grundlegung der Welt in der Liebe Gottes auserwählt wurden. Er hat uns zu Söhnen gemacht, die er zur Herrlichkeit führte. Wir sind jetzt Kinder Gottes und wir werden es in vollkommener Weise sein, wenn wir in die Herrlichkeit eingehen. Warum sind wir es jetzt noch nicht so vollkommen? Warum ist es noch nicht so vollkommen erfüllt? Und jeder, der als Gotteskind lebt, spürt jeden Tag schmerzlich, wir sündigen noch. Ja, wir sind Kinder Gottes. Wir haben das Bild Jesu an uns, wir sind seine Brüder, aber wir sündigen noch. Und es stimmt uns traurig, es ist aber so. Wir sind jetzt in vielem dem Willen unseres geliebten himmlischen Vaters ungehorsam. Anders als Jesus, der in allem seinen Willen vollbracht hat. Aber bald wird es anders sein. Wenn der Gnadenbund völlig erfüllt sein wird, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wenn die endgültige Erfüllung da sein wird, werden wir bei Gott sein, wir werden bei Jesus sein und wir werden ihm gleich sein, wie er ist. Nicht in seinen göttlichen Eigenschaften. Wir werden ihm, unserem Herrn Jesus Christus, dem Menschen Jesus Christus, gleich sein, wie er ist. 1. Johannes Kapitel 3, Abvers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ja, er macht auch diese Spannung deutlich. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Aber wir werden noch etwas unbegreiflich Höheres oder in einem unbegreiflich höheren Sinn Kinder Gottes sein, wenn wir bei ihm sind in der ewigen Herrlichkeit. Wir werden nicht sein wie Adam vor dem Sündenfall. Adam war noch frei zu sündigen. Wir werden auch nicht sein wie Jesus, als er als sündloser Mensch geboren wurde. Er war noch nicht verherrlicht. Wir werden sein wie der Mensch Jesus Christus. nachdem er in die Herrlichkeit eingegangen ist, wir werden nie wieder sündigen. Wir werden nie wieder, nicht in der kleinsten denkbaren Weise, dem Willen Gottes entgegenhandeln. Ein Wort sprechen, was irgendwie Gott beleidigt, einen Gedanken haben, der irgendwie unrein ist. Wir werden sein wie er, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Unvorstellbar, das ist die Herrlichkeit Jesu Christi, zu der wir berufen sind. Das ist die Erfüllung des Gnadenbundes. Und deswegen wird es dort kein Leid, kein Geschrei, keine Trübsal, keine Träne, kein Schmerz, kein Übel irgendeiner Art geben, denn all das ist Folge der Sünde und des Ungehorsams und der Übertretung der guten Gebote Gottes. Wir haben gestern Abend gehört, das Gesetz Gottes ist heilig und gerecht und gut. Jede Übertretung dieser Gebote bringt in letzter Konsequenz den Tod. Alles Übel, alles Leid, alle Geschrei kommen daher, dass wir dieses Gebot übertreten. In der Ewigkeit werden wir es nicht mehr tun. Das ist die Erfüllung des Gnadenbundes. Aus Gnaden werden wir errettet und ihm gleichgestaltet werden, sodass wir wahrhaftig Brüder des verherrlichten Jesus Christus sind. Und in dem ihm gleich, dass wir nie wieder sündigen. Herrlichkeit Jesu Christi. Wir werden vollkommene Vergebung haben und ab da nie wieder Vergebung in Anspruch nehmen müssen für neue Sünden. Wir sind geliebte Kinder, die alle Zeit ihrem himmlischen geliebten Vater vollkommen gehorsam sein werden, wie der Sohn Jesus Christus. Das ist die Erfüllung des Gnadenbundes. Was werden wir noch sein? Was sind wir und was werden wir sein? Als Erfüllung des Gnadenbundes. Wir sind Überwinder und wir werden es in alle Ewigkeit sein. Wir sind Überwinder. Unser Haupt, der Herr Jesus Christus, er hat überwunden. Er hat die Verheißung aus 1. Mose 3 erfüllt. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Er hat die Werke des Teufels zunichte gemacht. 1. Johannes 3, Vers 8. Und was das Haupt tut, das tut auch der Leib, die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu, sie ist jetzt noch im Kampf gegen den Teufel in der Welt. Aber sie wird überwunden, weil das Haupt überwunden hat. Und schließlich wird aus der Ecclesia Militans noch die Ecclesia Triumphans. Aus der kämpfenden Gemeinde wird die triumphierende Gemeinde. Es sind die Gemeinde, die Braut Jesu Christi. Und nach all den Kämpfen, die wir nur noch zu überstehen haben, wird er uns heimholen. Wir werden als seine verherrlichte Braut in Ewigkeit an seiner Seite sein und endgültig überwunden haben. Wir werden das Hochzeitsmahl des Lammes mit ihm feiern und dann eingehen in diese Herrlichkeit, wo wir immer als Überwinder an der Seite unseres Überwinders sind. Christus hat überwunden. Was er tut, das tut seine Gemeinde. Und was für die Gemeinde gilt, das gilt für jeden einzelnen Gläubigen. Für dich und mich. Jetzt sind wir noch für kurze Zeit im geistlichen Kampf. Das Neue Testament lässt keinen Zweifel darüber. Der Herr Jesus Christus hat uns nicht verheißen, sobald ihr euch bekehrt, wird es euch nur noch gut gehen. Wir brauchen eine geistliche Kampfrüstung. Wir sind in vielerlei Kämpfen, geistlich gesprochen. Wir fühlen oft, wie die Schlange an unserer Ferse nagt. Und noch erfüllt sich das Wort aus Römer 8 an uns, wo Paulus schreibt, wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden, aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wir sind Überwinder, mehr als Überwinder durch Jesus Christus, der uns geliebt hat. Und es kommt die Zeit, wo sich das vollkommen erfüllen wird, weil es im Gnadenbund verheißen ist. Wir werden die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangen und für immer als Überwinder mit ihm auf dem Thron sitzen. Offenbarung 3, Vers 21 schreibt steht geschrieben. Wer überwindet, hier spricht Jesus, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Das ist mit eingeschlossen. Die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus heißt, er hat uns verheißen, wir werden mit ihm auf diesem Thron sitzen. Versteht ihr, was das bedeutet? Wenn es einer versteht, soll er mir es mal erklären. Es übersteigt mein Verständnis. Ich kann das lesen in der Schrift und wie am Anfang gesagt, an der Stelle stehe ich vor Ehrfurcht still und denke, Herr, auf dem Thron Gottes sitzen? Mit dir? Jesus ist König, er ist Überwinder, er ist Sieger. Und wir sind in ihm Überwinder und wir werden mit ihm auf dem Thron sitzen, mit ihm herrschen in Ewigkeit. Jesus Christus sitzt auf dem Thron. Die Verheißung an David, den Bund mit David ist erfüllt, dass ein Nachkomme Davids für ewig herrschen wird. Alle Feinde sind ihm unterworfen, der Teufel, die alte Schlange, ist in den Feuersee geworfen mit all seinen dämonischen Engeln. Das wird sich erfüllen, wenn der Herr Jesus wiederkommt und sich auf den Thron setzt. Die Menschen, die nicht durch Glauben an Jesus errettet wurden, sind gerichtet und werden gerichtet nach ihren Werken. Offenbarung 20, wenn der Herr Jesus wiederkommt, es wird sich das endgültige Gericht erfüllen. Sie werden gerichtet nach ihren Werken, weil sie unter dem Bund der Werke sind. Sie haben auf dieser Welt gelebt und sie haben gesagt, ja, wir haben doch gute Werke, was will Gott denn von uns? Wofür brauche ich Jesus? Sie haben diesen Erlöser verachtet. Sie wollten keine Gnade, die ihnen in Jesus dargereicht wird und nun werden sie gerichtet nach ihren Werken. Und alle, die nicht im Buch des Lebens geschrieben sind, im Buch des Lammes, sie werden aufgrund ihrer Werke verurteilt und mit gerichtet mit dem Teufel. Sie werden unter dem Fluch stehen. Alle Feinde sind gerichtet. Das Alte ist vergangen. Es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde, wo Gerechtigkeit wohnt. Was der erste Adam nicht erreicht hat, das hat der letzte Adam, Jesus Christus, erreicht. Eine neue Erde, die erfüllt ist von der Herrlichkeit Gottes. Erfüllt ist von Menschen, die das Bild Gottes tragen, die Jesus gleich sind. Ein Erstgeborener unter vielen Brüdern. Warum? Sie haben überwunden durch das Blut des Lammes. Nicht, weil wir stärker sind als andere, mächtiger, weiser, frommer, durch das Blut des Lammes. Und dann sind sie eingegangen in die ewige Ruhe. Oh. Die Zeit ist zu kurz, darüber zu sprechen. Die ewige, herrliche Ruhe, die wir auch in Hebräer 4 finden. Der ewige Sabbat bricht an, wenn der Herr Jesus wiederkommt, das Endgericht vorbei ist. Eine ewige Ruhe, wo wir beim Herrn Jesus Christus sein werden. Eine Erfüllung des Gnadenbundes. Endlich werden wir Ruhe haben von all den Kämpfen, durch die wir jetzt noch gehen. Wir werden ungetrübte Gemeinschaft miteinander und mit unserem Gott haben. All das, weil Jesus für uns alle Bedingungen des Gnadenbundes erfüllt hat, sodass wir errettet werden, allein aus Gnaden, durch den Glauben an ihn. Ich will zum Schluss kommen, wie Paulus hier auch in dem gelesenen Text zum Schluss kommt. Er schließt mit einer Ermahnung und mit einem Trost. Eine Ermahnung: steht fest, haltet fest, und einem Trost: ihr werdet festgehalten. Vers 15. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferung, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Wofür war diese Konferenz? Damit wir bessere Theologen hinterher sind? Nein. Damit wir mehr zugerüstet sind, durch das Wort Gottes festzustehen und die Überlieferungen, das Wort Gottes festzuhalten und gemäß des Wortes Gottes zu leben in dieser Welt. Und wozu noch? Damit wir Trost des Heiligen Geistes haben, Stärkung. Vers 16, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort. Es war und es ist unser Gebet, das dafür diese Konferenz beigetragen hat, gedient hat, jedes Gotteskind, das nun hier war, zu trösten seinem Herzen, in all den Kämpfen, in denen wir stehen, all den Enttäuschungen, all dem Ringen um klarere Nachfolge des Herrn, um mehr Gemeinschaft mit dem Herrn, tiefere Gemeinschaft mit ihm. Und auch, dass Gott jeden Einzelnen segnet und stärkt zu jedem guten Werk und Wort. Das ist der Trost des Heiligen Geistes, den Gott uns auch verheißt im Gnadenbund. Und wir brauchen den heute, jetzt in diesem Leben. Aber die Sicherheit, die wir haben, ist, Gottes Gnadenbund ist unverbrüchlich. Mögen Berge weichen und Hügel wanken, Gottes Gnade bleibt bestehen. Denn Jesus Christus hat es vollbracht, hat alle Bedingungen, alle Forderungen dieses Bundes an unserer Stelle vollbracht und allein aus Gnaden, allein durch den Glauben, mittels des Glaubens, werden wir errettet. Und wir geben ihm dafür allein die Ehre, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.